Österreich. Neuerliche massive Angriffe auf das alternative und unabhängige Fernsehen. Stefan Magnet zur Anti auf Einsätze. Wenn man das Verbrechen beim Namen nennt, wird das System hysterisch. Und Urs Hans im Auf1-Interview. Wir wollen keine Gentechnik in den Lebensmitteln. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Medienbehörde leitet Verfahren gegen Verschwörungssender auf 1 ein. Unter dieser Überschrift bejubelt das extrem linke Profil das Agieren der ComAustria gegen unseren Sender. Die staatliche Behörde ist für die Vergabe von Sendelizenzen verantwortlich und verfügt auch über Zensurbefugnisse. Wie bereits im Frühjahr, als die ComAustria erstmals gegen uns aktiv wurde, erfahren wir davon wiederum aus den Systemmedien, bevor man sich bemüßigt fühlt, uns als Betroffene darüber in Kenntnis zu setzen. Bezeichnend für die Zustände in diesem Land. Bezeichnend aber auch, wenn sich ein linkes Wochenmagazin, das sich permanent über die Verfolgung Andersdenkender und die Bedrohung der Pressefreiheit in Russland, dem Iran und sonst wo empören kann, über die Zensur in Österreich regelrecht aufgeilt. Für den oberösterreichischen Sender auf 1 wird es ungemütlich, heißt es in dem Artikel, in dem darüber spekuliert wird, ob nun endlich unsere Nachrichten, die auch über RTV im oberösterreichischen Kabelnetz empfangen werden können, abgedreht werden können. Weiter heißt es in dem Artikel, der von dem ausgewiesenen Antifa-Journalisten Jakob Winter und einer gewissen Iris Bonavida verfasst wurde, Zitat, seit dem Start von auf 1 im Mai 2021 verbreitete der Online-Sender wiederholt unbelegte Verschwörungsmythen und krudeste Behauptungen. Worunter die Profilschreiberlinge unter anderem die Vertuschung von Corona-Impfschäden verstehen. Zitat. Wer sowas glaubt, glaubt wahrscheinlich auch, dass auf 1 den tödlichen Plan der Eliten durchschaut hat. Und hier dürften wir bei des Pudels Kern dieser neuen massiven Hass- und Hetzkampagne gegen unseren Sender auf allen Ebenen angekommen sein. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hat am 12. November in seiner Sondersendung Tödliche Agenda, der Plan ist durchschaut, die Agenda der Globalisten und Transhumanisten beleuchtet und erstmals auf entscheidende Zusammenhänge hingewiesen. Demnach dienen auch Gender- und Homopropaganda, Klimaschwindel und mRNA-Genspritzen ein und demselben Ziel. Totale Kontrolle über die Menschen. Und das nach Vorstellung der Architekten dieser neuen Weltordnung weltweit, über den gesamten Globus. Er hat seine Thesen gleichzeitig in seinem Enthüllungsbuch Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit dargelegt und dabei offenbar in ein Wespennest gestochen, wie die wütenden Angriffe der letzten Tage beweisen. Die Handlanger der Globalisten, die Lügenpresse, die Antifa, linksextreme Organisationen, aber auch immer mehr in den eigenen Reihen auftauchende U-Boote möchten diese Zusammenhänge möglichst schnell wieder vergessen machen. Sie wollen kriminalisieren, anstatt zu diskutieren, da ihnen augenscheinlich die Argumente fehlen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt mit Ihrer Hilfe diese Diskussion über die Transhumanismuspläne der Globalisten einer möglichst breiten Öffentlichkeit näherbringen. Die Wahrheit braucht sich vor der Lüge niemals zu verstecken. Und zu diesen Angriffen auf unseren Sender ist jetzt auf einen Chefredakteur Stefan Magnet aus aktuellem Anlass heute zu mir ins Studio gekommen. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, was steckt hinter dieser neuerlichen massiven Kampagne gegen auf 1?
Ja, grundsätzlich war der Initialzünder für diese neuerlichen Angriffe, und sie sind ja noch nicht vorbei. Wir wissen ja, dass noch Nachsetzer kommen werden. Man versucht auf allen Ebenen, uns jetzt fertig zu machen. Das war nicht unerwartet für uns, denn wir haben gewusst, wenn wir gewisse heiße Themen angreifen, dann wird der Gegner auf den Plan gerufen. Es gibt ja einen Meinungskorridor innerhalb dessen sich auch alternative Medien bewegen dürfen. Wir dürften uns zum Beispiel ohne Widerspruch jeden Tag furchtbar darüber aufregen, über die Zustände bei der WM in Katar. Wir dürften Sondersendungen dazu machen, warum die Bundesmannschaft jetzt eine andere Armbinde hat oder warum sie sich den Mund zuhalten beim Foto. Also über solche Oberflächlichkeiten darf man sich aufregen, darüber darf man berichten. Aber wenn man wirklich die Axt an die Wurzel legt, wenn man rangeht und sagt, wir müssen dieses ganze Spiel durchschauen, Wir müssen wirklich den Betrug aufdecken und wir müssen die Verbrechen beim Namen nennen. Dann wird es ungemütlich und dann beginnt das System hysterisch zu werden und dann tritt dieser übermächtige Gegner auch auf den Plan. Und das ist geschehen, indem wir in diesem Jahr ganz entscheidende Punkte angesprochen hatten, dass wir keine Sprechtabus uns selbst auferlegt haben und vor allem natürlich jetzt mit der Sondersendung zum Thema Transhumanismus, wo wir die ganzen verschiedenen Agendazweige zusammengeführt haben und gezeigt haben, es gibt einen Plan hinter den aktuellen Ereignissen. Wir können ihn durchschauen, so gut es eben mit unseren Möglichkeiten aktuell möglich ist. Und wir sprechen das offen an und wir nennen Verbrechen Verbrechen. Und wir beschönigen das nicht und wir sprechen nicht von unfähiger Politik, sondern wir sagen, hier laufen Dinge, die kriminell sind und da sprechen wir an. Und das führt natürlich zu massiver Repression und das Ziel ist, uns das Ausstrahlen zu verunmöglichen. Wir haben aber die ganze Arbeit bei Auf1 so angelegt, dass wir das dauerhaft durchhalten können und wollen. Und deswegen werden wir uns davon natürlich nicht großartig beeindrucken lassen, wenn unsere Seher weiter wollen, dass wir standhalten.
Die These von der tödlichen Agenda ist durchaus provokant. Wie wurde die Sendung jetzt aufgenommen?
Naja, bei den eigenen Sehern, bei den Leuten, die Auf1 folgen, bei den Leuten, die Aufklärungsarbeit im besten Sinne wollen, wurde sie durchwegs gut aufgenommen. Also wir hatten alleine an diesem Wochenende innerhalb von 3 Tagen bis Montagabend war es, glaube ich, über 300.000 Seher. Das ist eine durchaus gute Quote, selbst für unser reichweitenstarkes Fernsehen Auf1 haben das sehr viele Menschen angesehen. Es wurde tausendfach verteilt. Das wurde gut aufgenommen und wir haben hunderte Zuschriften bekommen, dass die Leute für diese Zusammenschau, für diese Gesamtschau dankbar waren. Und auch das Buch wird gut angenommen. Die Menschen wollen hinter die Kulissen blicken. Also wir merken, es hat hier ein großes Bedürfnis gegeben, dass die Zusammenhänge gezeigt werden. Von dem her sind wir zufrieden, wie es gelaufen ist. Manche auch aus dem aufgeklärten Spektrum werfen wir uns allerdings vor, und mir im Speziellen, dass ich über das Ziel hinausgeschossen wäre, dass das vielleicht schon einen Hauch von Verschwörungstheorie beinhaltet. Ja.
Und wie begegnest du dem Vorwurf der Verschwörungstheorie?
Ja, ich verstehe natürlich rein menschlich, dass es schwierig ist, dass man solche Dinge, die ich hier behaupte und die wir mit unserem Programm aufdecken, dass man das glauben kann mit dem menschlichen Verstand. Grundsätzlich geht der Mensch ja immer davon aus, dass nur das wahr sein kann, was er selbst denken kann. Und diese Dinge, diese Verbrechen und diese Planungen, die wir gerade im Abspulen sehen, die sind viel, viel schlimmer und viel böser, wie wir uns das denken können. Die meisten Menschen sind von Grund auf gut. Als Kinder lernen wir instinktiv, dass man Tiere nicht quält, dass man andere Mitmenschen nicht verletzt. Das wird uns dann abtrainiert im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe des Schulsystems, der Verbildung, des Medienkonsums, eine Verrohung. Und wir können uns nicht mehr vorstellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich eine Weltherrschaft anstreben oder die in so großen Kategorien denken, dass sie einen Plan anlegen, der über Jahrzehnte, über Generationen gesponnen wird mit dem Ziel der totalen Kontrolle. Das kann man nicht denken und deswegen stoßt eine solche Behauptung zuerst einmal auf Ablehnung. Mir selbst ist es so ergangen, dass ich mich über Jahre nicht mit diesen Theorien, sie wollen die Menschheit chippen. Damit wollte ich mich nicht beschäftigen. Ich habe gesagt, wir haben konkrete Problemlagen, die liegen auf dem Tisch. Sprechen wir darüber, sprechen wir über das Geldsystem, sprechen wir über die Migrationsfrage, sprechen wir über andere Themen. Das war für mich greifbar. Aber das Chippen war für mich zu abstrakt. Aber jetzt muss selbst ich sehen, dass diese Dinge real sind. Es wird gefordert, es wird umgesetzt. Es gibt mittlerweile tausende Menschen, die sich freiwillig chippen lassen. Und das World Economic Forum sagt, wir wollen immer mehr Menschen chippen. Wir wollen den Kindern Chips implantieren. Damit können wir sie kontrollieren. Ist ja nur für ihre Sicherheit und so weiter und so fort. Und als Corona begann, konnte ich auch nicht auf den ersten Blick glauben, dass alles zentral gelenkt und gesteuert ist. Aber wir wissen es mittlerweile. Wir haben den Schleier gelüftet. Wir wissen, dass die WHO und das World Economic Forum hier die Strippen gezogen haben, dass es einen Plan gab, um dieses Plandemiespiel abzuwickeln. Wir wissen, dass es nach Plan lief. Und weil wir das dort erkannt haben, sind wir jetzt in die Materie reingegangen, haben Quellstudium betrieben und können jetzt auch nachweisen, dass alles, was für die Zukunft geplant ist, eben geplant ist. Und das, was wir versucht haben mit dieser Sondersendung und im Speziellen mit dem Buch Transhumanismus, ist vorauszusagen, was in den nächsten 10, 20 Jahren geschieht. Es ist nicht die Voraussage, was in einem halben Jahr geschieht. Aber alles, was wir jetzt erleben, dient dieser Agenda. Und wer das Buch hat, muss nur kapitelweise nachschlagen. Aktuelles Beispiel. Ich habe im Buch gezeigt, dass die Transhumanisten gänzliches bargeldloses Bezahlen wollen und dass sie die Kassierer am Supermarkt wegschaffen wollen. Sie wollen dort nur mehr Maschinen, Computer, Roboter sitzen haben. Und Aldi hat erst diese Woche verkündet, ja, die Kassiererinnen am Supermarkt kommen weg. Diese ganzen Dinge, man kann das nachvollziehen, man muss aber die Grundlagen wissen und das war der Versuch dieser Arbeit.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir nun das Interview und führen das Gespräch nach der Sendung weiter. Das ganze Interview sehen Sie dann wie immer hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen nach Deutschland. Die deutsche Bundesregierung schmeißt weltweit mit Milliarden fürs Ausland nur so um sich. Gleichzeitig rutschen mehr Deutsche derzeit in prekäre Verhältnisse ab und verarmen. Doch fürs eigene Land, für die eigene Bevölkerung interessieren sich Politiker mit rein globalistischer Ausrichtung natürlich nicht. Ob auf der Klimaschwindelkonferenz in Sharm el-Sheikh oder beim G20-Gipfel in Bali. Stets steht Deutschland als Zahlmeistergewehr bei Fuß für angebliche Klimafolgeschäden, Entwicklungshilfen und Notzuschüsse. In der Heimat verlieren derweil immer mehr Bürger die Hoffnung. Arbeitstätige Familienväter und Alleinstehende haben Zukunftsangst. Mittelständler schweben in purer Existenznot. Und vor allem Senioren verlieren den Lebensmut. Immer schneller steigende Preise, unbezahlbare Energiekosten und Mieterhöhungen machen die Lebenshaltung für viele unbezahlbar. In Deutschland ist die soziale Frage wieder explosiv geworden. Dies bekommen auch die deutschen Telefonseelsorger zu spüren, die vielerorts überlastet sind angesichts der schieren Zahl an Anrufen verunsicherter und verzweifelter Bürger. Mittlerweile können gar nicht mehr alle angenommen werden. Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Sachsen-Anhalt berichten von weinenden Menschen, die voller Sorge sind, ob sie Miete, Strom und Lebensmittel noch bezahlen können und die nach jemandem suchen, der ihnen zumindest zuhört. Gerade Menschen, die ohnehin in finanziellen Schwierigkeiten stecken, die bislang aber gerade noch zurechtgekommen sind, wissen nun oft nicht mehr ein noch aus und fürchten den Absturz in Armut und Obdachlosigkeit. Vielerorts arbeiten die Seelsorger rund um die Uhr und können doch nicht alle Anrufe entgegennehmen. Die Not schlägt sich auch in einem Rekordansturm von Bedürftigen auf die Tafeln in ganz Deutschland nieder. Die Zahl der Kunden ist seit Jahresbeginn um 50% gestiegen. Insgesamt sind es rund 2 Millionen Menschen, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind. Ein Drittel der 960 Tafeln musste bereits einen Aufnahmestopp verhängen, weil sie völlig überlastet sind. Auch hier berichten Mitarbeiter von der panischen Angst vieler Menschen, sich Wohnen, Heizen und Nahrung nicht mehr leisten zu können. Und während das Volk in Furcht, Armut und Verzweiflung versinkt, sorgt sich die Bundesregierung rührend um die Ukraine, die sogenannte Klimagerechtigkeit und die Alimentierung von Millionen illegaler Migranten, finanziert globale Impfkampagnen und liefert Waffen. Das Geld, das die Ampelkoalition den eigenen Bürgern aus der Tasche zieht, verwendet sie nicht zum Wohle Deutschlands, sondern verteilt es mit dem Füllhorn über die ganze Welt. Deutlicher lässt sich die Verachtung für das eigene Volk nicht ausdrücken. Und eines der ganz großen Lichter der Ampelregierung ist zweifelsohne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wenn auch auf ihre ganz spezielle Art. Ihre sprichwörtlichen Böcke, die sie schon geschossen hat, sowie ihre Sprachverwirrungen und Irrungen sind bereits legendär, weil diplomatisch so beschämend. Dabei wollte die Hobby-Trampolinspringerin nichts anderes als die Krisen dieser Welt lösen, wurde für viele mit ihrer feministischen Außenpolitik jedoch zur Lachnummer der Nation. Mehr darüber im nächsten Beitrag.
Die grüne Politikerin Annalena Baerbock war ohne jegliche Regierungs- oder Diplomatieerfahrung, dafür aber die Wunschkandidatin des Globalisten und des Great Reset-Befürworters Klaus Schwab. Die ehemalige Hobby-Trampolinspringerin und heutige Bundesaußenministerin belegte einst ein 5-jähriges Führungsausbildungsprogramm, wo sie zu einem Mitglied der Young Global Leaders, also den jungen globalen Führern des Kaders von Schwabs Weltwirtschaftsforums, avancierte. Kurzum, sie wurde auf Linie gebracht und wohl entsprechend instruiert. Und als treuer Vasall der wirklich Mächtigen gilt sie als unangreifbar, egal wie dumm sie sich anstellt. Vergessen sind die Plagiatsskandale, wonach Baerbock sogar ihr Buch zurückziehen musste, den frisierten Lebenslauf, das Verschweigen der Angaben von Nebeneinkünften. Geblieben sind jedoch ihre Vorlieben für Verbote und Regulierungen, der Wunsch, einen radikalen Umbau und Systemwechsel voranzutreiben. etwa beim Fleischverzehr, beim Fliegen oder beim Autofahren oder hinsichtlich der massiv steigenden Energiekosten. Auch immer mehr illegale Migranten aus aller Herren Länder sollen Zuflucht in Baerbocks Deutschland finden, ganz gleich, was die heimische Bevölkerung dazu sagt. Denn was die hiesigen Wähler denken, ist ihr ohnehin egal, was sie selbst wörtlich zugab. Außerdem wäre da noch die von ihr dogmatisch vertretene Weltklimapolitik und ihre feministische Außenpolitik, wie sie sich ausdrückte. Damit ist gemeint, dass sie mit ihrem westlich-dekadenten Moralismus immer wieder die Vertreter anderer Kulturen anmaßend abkanzelt und brüskiert. Womit sie das Gegenteil von einer Diplomatin ist. Nicht nur anmaßend, sondern einfach nur lächerlich war Baerbocks Ankündigung, dass sie die Krisen dieser Welt lösen will. Wie sich unsere kleine Annalena das vorstellt, wurde schnell klar. Alle Probleme der Welt sollen großzügig mit deutschen Hilfsgeldern gelöst werden. Schließlich ist es ja nicht ihr Geld, also was soll der Geiz? Einst dichtete Emanuel Geibel, und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Baerbock, die mit dem deutschen Wesen ohnehin nichts anfangen kann, hat offenbar folgendes Motto. Am deutschen Steuergeld soll die Welt genesen. Und das ist in der Vorstellung der Grünen, die selber meistens niemals in der Realwirtschaft tätig waren, ein niemals versiegender Quell. Was für eine Leuchte Baerbock ist, zeigen nicht zuletzt ihre legendären Versprecher, bei denen die Zunge oftmals schneller als das Denken ist. So wurde beispielsweise aus Pressefreiheit die Fressefreiheit, aus Polen kurzum Molen, aus der Ostukraine Ostkokaine, aus dem Europa verändern ein Europa verenden, aus dem Metallrohstoff Kobalt ein Kobold, aus dem größten fleischfressenden Beuteltier der Welt, dem tasmanischen Teufel, ein tasmanischer Täufling und aus gepanzerten Fahrzeugen gepanzerte Fahrzeuge. Oder sie schlug vor, für Spitzenverdiener ab 200.000 Euro für Paare den Steuersatz auf 45 Euro anzuheben. Die Liste dieser Peinlichkeiten ließe sich unendlich fortsetzen, aber wir wollen nicht kleinlich sein. Trampoliner Baerbocks Sprachaussetzer und Verhaspler sind objektiv betrachtet fast noch ihr geringstes Problem. Denn auch wenn das alles lustig klingt, ist es doch beschämend, traurig und verhängnisvoll für Deutschland. Wen wundert es da noch, dass Baerbock, kaum dass sie ins Auswärtige Amt eingezogen war, gleich das Auswahlverfahren für deutsche Diplomaten ändern ließ? Sprich, sie senkte die Anforderungen für diese verantwortungsvollen Positionen insofern, als dass der Allgemeinwissenstest sowie der Psychotest zukünftig entfallen. CDU und CSU-Politiker kritisieren dieses Prozedere heftig und warfen grüne Vetternwirtschaft vor. Ein Insider verriet, der psychologische Test wurde gestrichen, weil da besonders viele weibliche Kandidaten durchgefallen sind. Wissen ist Macht. Diese alte Weisheit stimmt jedenfalls im deutschen Staatsdienst bald nicht mehr. Denn die Grünen wollen offenbar Bedingungen schaffen, mit denen die in ihren Reihen zahlreich vorhandenen Studienabbrecher und Zivilversager hochdotierte Spitzenposten bekommen können. Baerbocks kaum zu überbietende Fauxpas sind nicht nur peinlich und diplomatisch unwürdig, sondern auch ein Sinn- und Sittenbild für den Zustand der Bundesrepublik Deutschland. Die Leidensfähigkeit der Deutschen erscheint angesichts solcher Politiker geradezu übermenschlich zu sein.
Der grüne Klimakommunismus kostet Geld. Und wie immer, wenn den Marxisten das Geld anderer Leute ausgeht, streicht man nicht die eigenen Diäten, sondern bedient sich einerseits heimlich bzw. bei den vermeintlich Wohlhabenden. So werden kommendes Jahr nicht nur die Krankenkassenbeiträge aller Deutschen aufgrund von Corona sowie illegaler Masseneinwanderung kräftig anziehen. Nein. Still und leise hat die deutsche Bundesregierung auch noch unbemerkt von der Öffentlichkeit ab 1. Januar kommenden Jahres die Erbschaftssteuer bei Immobilien um knapp 500% erhöht. Ist die Erbschaftssteuer an sich ja schon umstritten, erscheint diesmal auch der Zeitpunkt für deren enorme Erhöhung zumindest fragwürdig. Die Erbschaftssteuer zählt neben der Vermögensabgabe zu den absoluten Lieblingskindern der Linken aller Schattierungen. Warum solle, so deren stets gleichbleibende Argumentation, jemand statt durch Arbeit durch Erben reich werden? Sagen ausgerechnet eher arbeitsscheue Gesellen, die ihr Leben bevorzugt auf Staatskosten fristen und deren Lebensinhalt der Sozialneid darstellt. Dass es sich bei der Erbschaftssteuer letztlich um eine Besteuerung bereits verstorten Geldes, also de facto um eine Doppelbesteuerung handelt, spielt nach marxistischer Logik keine Rolle. Nicht zu Unrecht aber sehen davon Betroffene diese als staatliche Abzocke an. So wird jemand, der hart dafür gearbeitet und gespart hat, seinen Angehörigen ein gutes Leben zu sichern, für seinen Fleiß bestraft. Diese nun aber, vorerst einmal nur bei Immobilien, zu verfünffachen, stellt augenscheinlich eine weitere hinterfotzige Art staatlicher Enteignung dar, da davon ausgegangen werden muss, dass sich viele Erben diese Beiträge nicht leisten können und zu Notverkäufen gezwungen sein werden. Neben dem Staat dürften daher nicht zuletzt Immobilienspekulanten zu den Gewinnern dieser Aktion zählen. Möglicherweise sollen die frei werdenden Häuser und Wohnungen ja auch gleich für die Unterbringung neuer kulturferner Einwanderer genutzt werden. Ein besonderes Geschmäckle erhält die Erhöhung der Erbschaftssteuer nicht zuletzt durch den Zeitpunkt ihrer Einführung. Denn diese erfolgt ausgerechnet in einer Zeit mit einer enormen Übersterblichkeit, die aber sicher nichts mit irgendwelchen Genspritzen zu tun hat. Auch Bevölkerungsreduktion durch Impfungen ist natürlich eine reine Verschwörungstheorie, wie jeder Konsument der selbsternannten Qualitätsmedien erklären wird. Ebenso die Behauptung, irgendjemand oder sogar der Staat wollen davon profitieren. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland fällt. Es ist vollbracht. Die Corona-Impfpflicht im deutschen Gesundheitswesen wird nicht verlängert. Da können selbst Panikminister Lauterbach und die neu erfundene Höllenhund-Variante nichts mehr machen. Händeringend umschreibt nun die Tagesschau die Tatsache, dass die angebliche Schutzimpfung komplett für die Katz war. Variante BQ1.1 würde ersten Erkenntnissen zufolge stärker der Immunabwehr entgehen. Zitat. Das heißt, mehr Menschen, die geimpft oder genesen sind, erkranken an Corona. Auch schützt die Impfung dann noch weniger davor, das Virus zu übertragen. Also noch weniger als nichts. All das gibt es zukünftig aufzuarbeiten. Doch erstmal sollte dieser großartige Sieg gegen die Pharmalobby und ihre politischen Vertreter gebührend gefeiert werden. Deutsche Regenbogenkicker blamieren sich in Katar. Die DFB-Auswahl und die Systemmedien scheinen die aktuelle Fußball-WM mit einer Love Parade zu verwechseln. Unverhohlen werden dort Deutschlands Starkicker als Botschafter der Schwulenlobby eingesetzt. Politisch voll korrekt hatten die Multimillionäre, die zu allen Missständen im eigenen Land brav die Klappe halten, vor dem Spiel in einem Gruppenbild mit vorgehaltener Hand eine gehörige Portion Gratismut bewiesen. Groß war nun das Entsetzen, als sich Deutschland gegen Japan mit 1:2 blamierte. Da half es auch nicht, dass die links-linke Innenministerin Faeser im Stadion mit der lächerlichen One-Love-Armbinde saß. Mit einer echten deutschen Nationalmannschaft wie die einzigartigen Weltmeister von 1954 hat die diverse Regenbogentruppe von Trainer Flick nicht die geringsten Gemeinsamkeiten. Über 10.000 neue Beamte innerhalb eines Jahres. Während sie Deutschland gezielt herunterwirtschaftet, versorgt die deutsche Ampelkoalition ungeniert ihre Parteigänger mit staatlichen Posten. Nachdem sie in Form von Hunderttausenden neuen Migranten für zukünftige Wähler sorgt, plant sie nun auch Abertausende ihrer Gefolgsleute auf Staatskosten zu versorgen. So sind laut Tichys Einblick in den Haushaltsplänen für 2023 ganze 4.769 neue Posten vorgesehen. Insgesamt hätte die deutsche Regierung damit allein in ihrem Zuständigkeitsbereich innerhalb nur eines Jahres insgesamt zusätzlich 10.356 neue Beamtenposten geschaffen. Hauptsächlich grüne Gefolgsleute, die sich somit ebenso wie die zahllosen illegalen Einwanderer nun auf ein sorgenfreies Leben auf Steuerzahlerkosten freuen dürfen. Manipulationsvorwürfe gegen den Spiegel. Nicht zum ersten Mal steht der Spiegel unter dem Verdacht, einen seiner rührenden Beiträge frei erfunden zu haben. Diesmal geht es um die traurige Geschichte eines 5-jährigen Flüchtlingsmädchens, das an der EU-Außengrenze gestorben sein soll. Ganze 4 Artikel hatte man diesem vermeintlichen Drama gewidmet. Nun hat der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi dem Spiegel heftig widersprochen. Zitat. Aus den Fakten und allen fotografischen Beweisen geht hervor, dass es kein vermisstes Kind gibt, geschweige denn ein totes Kind. Spiegelreporter Georgos Christides hält weiterhin an seiner Story fest. Seine Texte wurden allerdings bereits gelöscht. Uniper-Rettung wird zum Desaster. Die Kosten für die Rettung des Energiekonzerns Uniper laufen, wie bereits erwartet, nun vollends aus dem Ruder. Statt der prognostizierten knapp 30 Milliarden werden nun bereits über 50 Milliarden Euro kolportiert. Und wie man die deutsche Bundesregierung kennt, wird es sicher nicht bei diesem Betrag bleiben. Nach wie vor argumentiert man mit weit höheren Kosten im Falle seiner Pleite. In Wahrheit dürfte es sich aber um eine rein politisch gewollte Rettungsaktion auf Kosten des Steuerzahlers handeln. Die Übersterblichkeit hängt von der Impfrate ab, schreiben die Systemmedien gleichgeschaltet im Chor. Und selbst wenn diese versuchen, die Realität noch immer komplett zu verdrehen und etwa, wie im Sommer, die vermeintliche Hitzewelle für die frappierende Übersterblichkeit verantwortlich zu machen, stimmt die Aussage grundsätzlich, hat allerdings andere Gründe. Und zwar die Gentechnikspritzen. Wie sogar die Washington Post, die Hauszeitung von Amazon-Boss Jeff Bezos, schreibt, sind 58% der Todesfälle auf Geimpfte zurückzuführen. Es handle sich also nicht mehr um die Pandemie der Ungeimpften, war der Artikel übertitelt. Die unmissverständliche Überschrift hat man allerdings nach wenigen Stunden abgeändert. Zitat: Damit setzt sich ein beunruhigender Trend fort, der sich im vergangenen Jahr abzeichnete. Mit steigenden Impfraten und dem Auftreten neuer Varianten ist der Anteil der Todesfälle bei geimpften Personen stetig gestiegen. Zitat Ende. Diese Entwicklung, sagte etwa der flämische Virologe und Vakzinologe Gerd van den Bosche kürzlich im Auf1-Interview genauso vorher. Er erklärte, dass die mRNA-Spritzen das Immunsystem der Geimpften stark schädigen und Gentherapierte für alle möglichen Krankheiten empfänglicher machen. Auch in Deutschland gibt es deutlich mehr Todesfälle als im Oktober üblich, stellt man etwa auf NTV fest. Die Übersterblichkeit liege deutlich über dem Niveau der Vorjahre und zwar um knapp 20% laut Statistischem Bundesamt. Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert die Pandemielüge auf seinem Telegram-Kanal so. Zitat: Wegen einer befürchteten Übersterblichkeit von 1% versetzte man die Welt in einen Pandemie-Ausnahmezustand, quälte die Menschen, vor allem nicht wiedergutzumachen Kinder und Alte, und ruinierte die Wirtschaft. An Übersterblichkeiten von 15-25% wie in Kriegszeiten trägt dann plötzlich das Wetter Schuld und es wird nicht weiter untersucht. Unfassbar. Die, die einen Plan haben, sind eiskalte Verbrecher. Getragen und gestützt von einem Heer von Unfähigen, Feigen, Dummen. Zitat Ende. Was in den Systemgazetten nicht erwähnt wird, ist die traurige Tatsache, dass in Europa vor allem Kinder von der massiven Übersterblichkeit betroffen sind. Und das seit Beginn der Impfkampagne, wie man dem Europäischen Mortalitätsmonitor, kurz Euromomo, entnehmen kann. Im österreichischen Zentrum des Corona-Wahnsinns, dem Roten Wien, kümmert das allerdings niemanden. Vor allem nicht den SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der entgegen der Empfehlung der Europäischen Zulassungsbehörde EMA den oftmals todbringenden Genstich sogar für Babys ab 6 Monaten propagiert. Und wir schauen zum Abschluss noch in die Schweiz. Der Zürcher Kantonsrat Urs Hans wurde von seiner Partei, den Grünen, geschasst, weil er sich gegen die experimentellen Corona-Genspritzen aussprach. Dabei setzte er sich schon lange gegen Gentechnik ein, was an sich der Parteilinie entsprach. Ich habe mich mit ihm über dieses und weitere aktuelle Schweizer Themen unterhalten. Der Zürcher Kantonsrat Urs Hans ist Biobauer und Präsident des Vereins Public Eye on Science, der sich zur Aufgabe gemacht hat, wissenschaftliche Inhalte einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu machen. Obwohl er mit seinem Einsatz für Biodiversität oder gegen Genmanipulation urgrüne Themen vertrat, wurde er im Juni 2020 von den Grünen aus der Partei ausgeschlossen. Der Tagesanzeiger schrieb dazu, Zitat: Unter anderem sagte er, Covid-19 sei bloß eine hartnäckige Grippe und Bill Gates wolle die ganze Menschheit zwangsimpfen. Diese Thesen, so das Schweizer Systemblatt, hätten keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Und ich bin jetzt direkt mit Urs Hans verbunden. Guten Tag, Herr Hans.
Grüß Gott, freut mich.
Herr Hans, Sie haben ja, wie eben erwähnt, sehr früh durchschaut, dass Corona keine Seuche ist, die jetzt ein Massensterben auslösen kann, haben auch die Gentechnikspritzen kritisiert und es ebenso gewagt, die Rolle von Bill Gates anzusprechen. Könnten Sie unseren Zusehern bitte kurz nochmal schildern, wie Sie zu diesen kritischen Ansichten gekommen sind und wieso es deswegen auch zum Parteiausschluss bei den Grünen kam?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Wir haben da auf unserem Betrieb schon viel erlebt eigentlich, eben auch mit den Tieren. bezüglich BSE und dann die Impfgeschichten mit Blauzunge. Und dann habe ich natürlich eng verfolgt die Geschichte mit Vogelgrippe, Schweinegrippe und habe damals schon Vorstöße im Parlament gemacht, dass das eigentlich eine Inszenierung war. Bei Schweinegrippe war es dann offensichtlich. WHO musste zugeben, dass es eine leichte Grippe war. Und das hat eigentlich mein Verständnis etwas geschärft, dass da etwas nicht stimmen kann.
Und das ganze Interview mit Urs Hans, das wir aus Termingründen gestern aufgezeichnet haben, sehen Sie wie gewohnt exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute aus Südkorea. Denn dort wurde vor kurzem ein Delfin der Art indopazifischer großer Tümmler in die Freiheit entlassen. Das Tier namens Bibong war 17 Jahre lang in Gefangenschaft in einem Park für Meeressäuger und ist das letzte seiner Art, das freigelassen wird. Denn im Jahr 2013 hat Südkorea entschieden, alle diese Delfine wieder auszuwildern, da sie in freier Wildbahn selten geworden sind. Zudem ist die Haltung von Meeressäugetieren schon lange umstritten. Deshalb ist es in Südkorea eigentlich auch verboten, Delfine einzufangen und sie zu Zirkustieren zu machen. Leider ist das trotzdem immer wieder geschehen. Die Delfine müssen dann in einem kleinen Becken leben und dort Kunststücke vollführen. Die südkoreanischen Behörden gehen jetzt aber schon seit Jahren schärfer gegen diese Tierquälerei vor. Vor seiner Freilassung musste Bibong ein 70-tägiges Trainingsprogramm mitmachen, das ihn auf ein selbstständiges Leben im Meer vorbereiten sollte. So wurde zum Beispiel mit ihm geübt, lebende Fische aus einem Wassertank zu fangen. Der indopazifische große Tümmler kommt, wie der Name sagt, vor allem im Indopazifik von der südlichen Küste Südafrikas und der Küste Ostafrikas entlang der gesamten Nordküste des Indischen Ozeans bis Melanesien vor. Die Art wird wegen ihrer Kopf- und Maulform manchmal auch als Flaschenhalsdelfin bezeichnet und schwimmt gerne gruppenweise in Küstennähe herum. Und jetzt kann auch Bibong wieder vergnügt und ungehemmt mit seinen Freunden herumtummeln und das Leben in Freiheit genießen. Und das sollte auch in uns die Zuversicht stärken, dass wir eines Tages die Gängelungen und Ungerechtigkeiten dieser Zeit überwinden und wieder in selbstbestimmter Freiheit leben werden können. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.